Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich melde mich zurück aus der Sommerpause und grüße Sie ganz herzlich aus den Bergen. Dort war ich nämlich in den letzten Wochen ein paar Mal unterwegs, allerdings ohne meine geliebte Familie. Denn meine Kinder entwickeln bei dem Wort Wandern immer recht heftige anaphylaktische Abwehrreaktionen. Ihr ganzer Organismus wehrt sich. Mein Sohn bekommt so eine Art Schnappatmung. Meine Tochter entwickelt überall seltsame rote Hauteffloreszenzen. Das ist überhaupt nicht schön zu sehen. Naja, war bei mir damals auch nicht anders in dem Alter. Alles gut. Und, wie sagt man so schön, wenn Plan A nicht klappt, dann hat das Alphabet ja noch 25 weitere Buchstaben. Und Plan B ist, dann eben alleine loszustapfen. Und genau das habe ich in diesem Sommer gleich mehrmals gemacht. Als ich im letzten Jahr die Podcast-Folge über das Gehirn im Wald aufzeichnete, Folge 45, vielleicht erinnern Sie sich, hatte ich ja bereits angekündigt, dass ich irgendwann vielleicht einmal eine Episode über das Gehirn in den Bergen machen würde. Und jetzt ist es soweit. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie mich gedanklich auf diese nur wenige Wochen zurückliegende Reise virtuell begleiten würden. Falls Sie es ganz konkret wissen möchten, werde ich Sie mitnehmen ins österreichische Vorarlberg. Auf unserer gemeinsamen Wanderung werden wir zunächst etwas über die Bedeutung der Berge für den Menschen sinnieren. Ich verrate Ihnen, warum das Wandern im Gebirge unsere Psyche so stabilisiert und sogar Schmerzen lindert. Danach erzähle ich Ihnen ein paar wirklich fantastische und sehr kreative Geschichten, darunter, was man im Gebirge alles mit einem Autoreifen machen kann. Oben am Gipfel erfahren Sie dann, warum der sogenannte Panoramablick unser Ego verkleinert und warum Staunen Stress reduziert. Ich werde Ihnen außerdem etwas über das berühmte Kopfkissenbuch einer japanischen Hofdame erzählen und ich verrate Ihnen sogar, warum ein Heiratsantrag hier oben auf dem Gipfel deutlich erfolgsversprechender ist als im Tal. Also, sind Sie unverheiratet und aufbruchbereit? Dann würde ich sagen, wir machen unsere Trinkflasche voll, den Kopf leer und stapfen los. In dem berühmten Wanderbuch der Gebrüder Grimm aus dem Jahr 1854 steht ein sehr schöner Satz. Er lautet: Jeder kennt das Wandern als frohes Durchstreifen der Natur, um Körper und Geist zu erfrischen. Tja, ich habe das Gefühl, die gesamte Bevölkerung Vorarlbergs muss das Buch an diesem Morgen motiviert haben, hierher zu kommen. Auf dem Parkplatz der Seilbahn herrscht riesiger Trubel. Um mich herum lautes Lachen, Geklapper von Wanderstöcken, bellende Hunde und quäkende Kinder, die sich von ihren Eltern partout nicht mit Sonnenmilch einreiben lassen möchten. Mama, hör auf, das klebt. Die einsame Stille der Berge ist hier an der Talstation jedenfalls noch nicht so richtig spürbar. Aber ich mache mir etwas Mut mit dem wunderbaren Satz von Van Gogh, der einmal sagte: Wenn man die Natur wahrhaft liebt, so findet man es überall schön. Den meisten Touristen werde ich beim Aufstieg vermutlich ehedem nicht begegnen, denn der klassische Bergwanderer fährt schließlich lieber in einer Gondel rauf, genießt auf einer bewirtschafteten Almhütte einen Apfelstrudel und fährt wieder runter. Nur ein paar wenige werden emporsteigen, dann vorzugsweise über die leicht begehbare Forststraße. Deshalb entscheide ich mich sicherheitshalber für einen schmalen Pfad, dessen Boden von knochigen Wurzeln durchzogen ist und etwas versteckt nach oben führt. Unmöglich, hier mit dem Kinderwagen hochzukommen. Das wird mein Weg. Während ich die ersten Schritte durch den dichten Zirben- und Fichtenwald mache, schweifen meine Gedanken zurück in der Geschichte. Berge waren für den Menschen immer schon mehr als nur irgendwelche geologischen Erhebungen. Sie waren etwas Geheimnisvolles, Sagenumwobenes und wurden zur Projektionsfläche für Religion, Philosophie und Kunst. In der Antike waren sie bekanntlich noch der Sitz der Götter. Denken Sie beispielsweise an den Olymp in Griechenland. Dort saß Zeus neben seiner Gattin Hera, umringt von weiteren Göttern und ein paar Musen, bei Nektar und Ambrosia und zankten sich. Berge waren also nicht nur hoch, sondern auch oft heilig. Sie waren Grenzorte zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, an dem sich einem die Götter offenbaren konnten. Im Christentum war das nicht anders. Moses beispielsweise empfing die 10 Gebote schließlich auf dem Berg Sinai und nicht in seiner Küche. Aus dem gleichen Grund suchten auch im Mittelalter viele christliche Einsiedler und Mönche Berge gerne als Ort der Askese auf. Einer alten Benediktinerregel zufolge war der Rückzug ins Gebirge eine Metapher dafür, Gott näher zu kommen. Spätestens ab dem Zeitalter der Aufklärung begann man, Berge auch persönlich zu entdecken. Jean-Jacques Rousseau schrieb beispielsweise, dass er häufig die Berge floh, um innere Freiheit zu finden. Auch auf den Bildern von Caspar David Friedrich sieht man den einen oder anderen Gipfelwanderer als Sinnsuchenden. Der Schweizer Universalgelehrte Albrecht von Haller veröffentlichte 1729 ein Gedicht über die Alpen aus sage und schreibe 4000 Worten. Was für eine Liebeserklärung. Um das Gedicht vollständig zu lesen, brauchen Sie in etwa so lange, wie den Alpenkamm zu überqueren. Die Bedeutung der Berge hat sich im Laufe der Zeit also gewandelt. Aus den himmlischen Bedürfnissen wurden irdische. Es ging nicht mehr darum, Gott nahe zu sein, sondern mehr darum, sich selbst nahe zu kommen. Das ist heute nicht anders. Berge dienen den meisten Besuchern dazu, sich herauszufordern, Abstand von allem zu gewinnen oder schlichtweg die Natur zu genießen und Herz und Hirn zu erfrischen. Sie sind somit zu privaten Sehnsuchtsräumen und Kraftquellen des Ichs geworden, zu Orten der Entschleunigung und der Selbstfindung und manchmal sogar der Therapie. Und ihre Beliebtheit steigt seit Jahren. Der Aussage eines Touristikverbandes zufolge besuchen heutzutage ca. 120 Millionen Menschen jährlich die Alpen. Ich weiß zwar nicht, warum die gefühlt alle heute auf den gleichen Berg wollen wie ich, aber wer will es ihnen verdenken? Ich lächele versöhnlich und gehe weiter. Während ich meinem rudimentären Geschichtswissen nachhänge, überlege ich mir, warum ich selbst wohl so gerne in die Berge gehe. Der Pfad wird währenddessen immer steiler. Mein Puls beschleunigt sich. Ist es die physische Anstrengung, die ich so mag? Aber dann könnte ich ja eigentlich auch ins Fitnessstudio gehen. Tatsächlich ist das nicht das Gleiche. Eine Studie aus Österreich an 42 Probanden zeigte vor wenigen Jahren, dass sich nicht jede Form der körperlichen Bewegung gleichermaßen auf unsere Psyche auswirkt. So berichteten die Teilnehmer des Experiments nach einer 3-stündigen Wanderung von einer signifikanten Steigerung ihrer Lebensfreude und ihrer Vitalität. Ein Laufbandtraining über die gleiche Dauer vermochte dieses Gefühl nicht in gleicher Weise zu erzeugen. Es ist also nicht in erster Linie die körperliche Bewegung, sondern etwas anderes, das unsere Stimmung in den Bergen hebt. Wissenschaftler vermuten, dass ein wesentlicher Faktor das Gefühl von Selbstwirksamkeit ist, das wir beim Wandern erleben. Ein selbstständiges Vorankommen aus eigener Kraft. Ich habe ein klares Ziel, das ich aus eigener Kraft erreiche, beispielsweise das Gipfelkreuz, die Kammüberquerung oder vielleicht sogar die vollständige Alpendurchwanderung, was auch immer. Wandern bekommt damit etwas sehr Wirkmächtiges, von der Natur, der Sonne und der frischen Luft einmal abgesehen. Und bei der Gestaltung meines Tuns bin ich selbstständig tätig und vor allen Dingen verantwortlich. Ich wähle Richtung und Route, ich lege fest, wie schnell ich dabei gehe und ich bestimme auch, wo und wie oft ich Pausen einlege. Fairerweise muss man sagen, dass das Gefühl einer solchen Wirkmächtigkeit mitunter heutzutage auch dazu führt, dass Menschen, die Berge nicht so gewohnt sind, sich schnell auch mal überfordern. Wie oft kommt es jährlich zu schlimmen Unfällen, weil Menschen von etwas zu viel Selbstvertrauen geradezu besoffen sind? Sie unterschätzen die Wegstrecke, den Flüssigkeitsbedarf oder das Wetter. Vielleicht denken sie, so nah an Gott könne ihnen nichts passieren. Die Sache hat also zwei Seiten. Aber nichtsdestotrotz schenkt mir das Wandern, wenn ich es vorweg gut plane und mich dabei auch gut ausrüste, immer ein Gefühl von Kontrolle. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Bei anderen Formen des Reisens ist das ja alles andere als selbstverständlich. Bei der Deutschen Bahn begebe ich mich mit jeder Fahrt in ein tiefes Tal, in dem ich dem Schicksal weitgehend ausgeliefert bin. Sich in einen deutschen ICE zu setzen, bedeutet mehr oder weniger Kontrollverlust. Und genau das erlebe ich beim Wandern nicht. Natürlich kann ich auch aus Versehen einmal stürzen, mich verirren oder das Wetter schlägt überraschend um. Aber dennoch bleibe ich in meinem Tun zunächst einmal von nichts abhängig als von meinem eigenen Willen und meiner eigenen Kraft. Wandern erfüllt somit das psychische Grundbedürfnis nach Autonomie. Das ist sehr beglückend. Johann Gottfried Säume schrieb in seinem Reisebericht Spaziergang nach Syrakus aus dem Jahr 1802, Wandern ist die Wiedergewinnung von Raum und Zeit. Das finde ich eine sehr schöne Umschreibung. Wo im Leben sind wir sonst noch so selbstbestimmt? Nach 1,5 Stunden erreiche ich die Baumgrenze, etwa auf 1600 Meter Höhe. Die Landschaft öffnet sich, der Blick wird frei. Über mir leuchtet blauer Himmel und vor mir liegen silbrig glitzernde Firnen, deren Kanten im Sonnenlicht leuchten, als wären sie Kristalle. Die Sonne brennt kraftvoll runter. Tja, hätte ich mich doch mal eingecremt, aber es klebt halt so. Ich bin noch lange nicht auf dem Gipfel, aber kann von hier schon kilometerweit blicken. Während ich über eine karge Bergwiese laufe, tut sich etwas Magisches in meinem Kopf. Meine Gedanken gehen plötzlich auf Wanderschaft, im Prinzip ähnlich wie meine Beine es schon die ganze Zeit tun. Ich kann nicht mehr konkret und präzise denken, sondern fange an, gedanklich zu schweifen und vor mich hinzuträumen. Alles in meinem Kopf scheint irgendwie in Bewegung zu kommen. Mir fallen 1000 Dinge ein, ständig produziert mein Gehirn irgendwelche Blitzlichter. Manche davon sind völlig absurd und ich verwerfe die Gedanken wieder, komme aber sofort auf neue Ideen. Was ich hier gerade erlebe, und vielleicht geht es Ihnen auch so, ist der wohltuende Zustand einer geistigen Zerstreuung. Ich bin nicht mehr konzentriert, sondern schwebend. Das heißt, mein Gehirn schweift von einem Gedanken zum nächsten, so als würde es etwas suchen. Und manchmal findet es etwas und meldet es mir plötzlich mit einem Einfall. Studien haben gezeigt, dass jetzt in diesem Moment bestimmte Netzwerke in meinem Gehirn weniger logisch, dafür aber assoziativ arbeiten. Das heißt, mein Gehirn sucht nach neuen Zusammenhängen. Aus diesem Grund werden Menschen auch kreativ, wenn sie wandern gehen. Im Jahr 2014 hat eine Arbeitsgruppe der Stanford University genau das einmal beweisen können. Die Forscher wollten von ihren 176 Probanden wissen, was man mit bestimmten Gegenständen alles so machen könne im Alltag. Währenddessen mussten die Teilnehmer entweder ruhig auf einem Stuhl sitzen oder in der Natur umherspazieren. Eine Originalfrage lautete beispielsweise, was kann man alles mit einem Autoreifen machen? Ein paar Probanden antworteten lapidar, nur ans Auto schrauben. Das war ja nicht besonders kreativ, aber es war zumindest richtig. Schon etwas einfallsreicher waren Ideen wie in den Garten legen und ein kleines Blumenbeet hineinpflanzen. Und besonders pfiffig waren Antworten wie auf einen Spielplatz mitnehmen und den Kindern dort erzählen, es sei ein Raumzeitportal in eine andere Welt. Das Ergebnis des Experiments zeigte nun, das Gehen beflügelte den Geist der Probanden. Ihre Ideen waren also viel ausgefallener, wenn sie dabei umherspazierten, statt auf einem Stuhl zu sitzen. Probieren Sie es selbst mal. Was fällt Ihnen zu einem Autoreifen ein, während Sie gedanklich hier gerade neben mir herlaufen? Vermutlich kommen Sie hier oben auf bessere Ideen als im Supermarkt oder im Verkehrsstau. Andere Studien konnten den Befund übrigens bestätigen. Wanderer in den Rocky Mountains beispielsweise konnten ebenfalls während ihrer Tour um 50% kreativer denken. Wie sagte Franz Kafka einst, beim Gehen werden Gedanken wach, die im Sitzen schlafen. Vielleicht ist es also kein Zufall, dass viele Wissenschaftler und Künstler eine Reihe ihrer guten Ideen in den Bergen hatten. So soll beispielsweise ein gewisser Albert Einstein oft die Alpen durchstreift haben, zumindest als er noch junger Patentbeamter in Bern war. In Interviews gab er später zu, viele seiner Gedankenexperimente seien ihm beim Wandern eingefallen. Der Komponist Gustav Mahler soll die Idee für mehrere seiner Sinfonien auch nach langen Bergwanderungen in Südtirol gehabt haben. Und vor 15 Jahren kam ein findiger Unternehmer bei einer Wanderung in der Schweiz auf die super Idee, Bergluft in Dosen zu füllen und Menschen in smogbelasteten Städten zu verkaufen. Er nannte es Wellness zum Atmen. Der Business Case ging übrigens nicht so richtig auf. Manchmal bekommt man hoch oben eben nicht nur gute Einfälle, sondern schlichtweg einen Sonnenstich. Apropos Kreative. Ich komme an einer kargen Felslandschaft vorbei, die von seltsam anmutenden Rinnen und Spalten durchzogen ist. Ein bisschen wirken die Kalkfelsen hier so, als seien sie Grabplatten auf einem steinernen Friedhof, die der Wind umgestoßen hat. Einer alten Legende zufolge soll hier vor vielen Jahrhunderten eine besonders fruchtbare Alm gewesen sein, auf der die Kühe reichlich Milch für Käse und Butter produzierten und die Bauern in der Region reich machten. Irgendwann soll ein alter Mann vorbeigekommen sein, der um etwas Essen bat. Er wurde jedoch von den Bauern abgewiesen und mit Kuhmist beworfen. Daraufhin soll sich Gott mit einem Grollen gegen die Bauern erhoben haben. Der Boden riss an mehreren Stellen auf und verschlang die ganze Alm mitsamt Mensch und Tier. Seither ist an dieser Stelle eine Steinwüste. Ich vermute mal, die Geschichte wurde vor mehreren hundert Jahren von umherstreifenden Bauern erfunden, deren Gehirne in einem Assoziativmodus waren. Kein Wunder, eine solche bizarre Landschaft kann einen Menschen einfach nur kreativ beflügeln. Gute 200 Kilometer südwestlich von hier, im Lauterbrunnental in der Schweiz, gewann übrigens ein englischer Literaturprofessor ähnliche Eindrücke in einer solchen Gebirgssteinwüste. Das hat ihn damals so beeindruckt, dass er eine Landschaft erfand, die später in eine äußerst berühmte Romanreihe einfloss. Er nannte die Landschaft Bruchtal. Und die Geschichte, von der hier die Rede ist, die kennen Sie alle. Sie beginnt mit dem berühmt gewordenen Satz: In einer Höhle am Boden, da lebte ein Hobbit. Ich setze mich auf einen großen Kalkfelsen und mache eine kurze Pause. Der Aufstieg wird ab jetzt noch ein bisschen steiler. Ich werde es wohl zu Fuß bewältigen müssen, denn Bushaltestellen sind hier oben rar gesät. Ich trinke also vorsorglich noch ein paar Schlucke aus meiner Wasserflasche. Das stillt nicht nur den Durst, sondern macht auch meinen Rucksack leichter und damit zuversichtlicher, den steilen Berg zu schaffen. Wussten Sie das? Ein bemerkenswertes Experiment einer Arbeitsgruppe aus Virginia hat das vor mehreren Jahren einmal zeigen können. Mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken schätzten Probanden die Steigung eines Berges um bis zu 20 Grad steiler ein. Umgekehrt kam ihnen der Anstieg wesentlich flacher vor, wenn sie weniger Gewicht mit sich herumtrugen. Wenn sie beim Wandern also mal der Mut verlässt, leeren sie am besten ihren Rucksack. Und das macht sie körperlich und mental leichter. Ich esse sicherheitshalber noch einen schweren Apfel. Dann liegen immerhin 200 Gramm weniger im Rucksack. Jetzt liegen sie zwar im Magen, aber dort belasten sie weniger. Nach wenigen Minuten geht es zuversichtlich weiter. Der knapp 2300 Meter hohe Endgegner liegt noch vor mir. Der Weg führt über einen unwegsamen Schrofen. Das Wandern geht hier in ein leichtes Klettern über. Je näher ich mich mit jedem Schritt dem Gipfel nähere, desto größer wird der Abstand, den ich von allem gewinne. Meine Aufgaben, Ziele, Sorgen, all das ist gedanklich weit weg. Kennen Sie dieses Gefühl? Aber warum ist es eigentlich so? Liegt es an den Höhenmetern? Ist es also der räumliche Abstand? Die Forschung zeigt uns, es liegt noch an einem anderen Grund, der uns zu einer Distanz verhilft. Es ist der andere Blickwinkel, den wir weiter oben gewinnen. Wenn man von hier oben ins Tal hinabblickt, sieht man kaum noch irgendwelche Details. Alle Probleme, die mir unten im Tal noch riesig groß vorkamen, sehen von hier oben halb so klein aus und damit auch nur noch halb so wild. Unser Gehirn wechselt dabei die Art der Wahrnehmung, und zwar von einem überanstrengten Fokus in ein eher distanziertes Panorama. Beide Begriffe kennen Sie sicher aus der Fotografie. Im Fokus ist der Bildausschnitt der Kamera recht eng. Dafür stellen wir scharf, denn wir wollen möglichst alle feinen Details eines Motivs erkennen. Im Panorama wird der Blickwinkel dagegen weit. Wir zoomen heraus, denn es geht uns um das große Ganze und weniger um Einzelheiten. Und sehr ähnlich verhält es sich auch mit unserem Denken. Solange ich mich am Schreibtisch vor einem Computer auf eine Kleinigkeit konzentriere, denke ich scharf und detailliert. Ich bin im Fokus. Das ist gut, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass ich mich schon mal in Kleinigkeiten verhake und verheddere. Hier oben ist das überhaupt gar nicht mehr möglich. Mein Gehirn wechselt ins Panorama, der Blick weitet sich, ich sehe die Dinge in einem größeren Kontext. Das macht mein Denken weniger ich-bezogen, sondern viel ganzheitlicher. Mir fällt die wunderschöne Geschichte über einen Menschen ein, der genau aufgrund einer solchen Perspektive zu einer der wunderschönsten, völkerverbindendsten Idee gelangte, mit der er große Geschichte schrieb. Die Rede ist von dem Schweizer Geschäftsmann Henri Dunant, der während dem Zweiten Italienischen Unabhängigkeitskrieg im Jahr 1859 nach Norditalien reiste. Und mehr oder weniger zufällig blickte er auf seiner Reise während einer Rast von einem großen Berg in der Lombardei hinab ins Tal. Und dabei sah er die blutigen Folgen der berüchtigten Schlacht von Solferino, bei der Zehntausende Italiener, Österreicher und Franzosen tot oder verwundet auf den Feldern lagen. Von dem hohen Berg, auf dem er stand, schrumpften die kleinlichen Unterschiede zwischen den Nationen zusammen. Von seiner Perspektive aus teilten alle Menschen das gleiche furchtbare Schicksal. Das ließ ihn nicht mehr los. Dunant stieg ins Tal, organisierte in einer nahegelegenen Kirche eine improvisierte Pflege und versorgte die Soldaten aller Nationen in gleicher Weise. Dabei sagte er den Satz, für den er später berühmt wurde: Tutti fratelli, wir sind alle Brüder. Und das Ende dieser Geschichte ist besonders rührend. Zurück in Genf gründete er 4 Jahre später das ihnen allen bekannte internationale Rote Kreuz. Die Hilfsorganisation war lange mein Arbeitgeber. Die Geschichte hat mich damals schon beeindruckt, als ich sie als Rettungssanitäter das erste Mal hörte. Manchmal ist es nicht der enge Fokus, sondern das Panorama, das unser Denken weit und groß macht. Ich richte meinen Blick weg vom Tal und schaue mich um. Ich bin allein, weit und breit. Nicht mal Apfelstrudel essende Menschen sind hier in Sicht. Ich bleibe kurz stehen und halte den Atem an. Um mich herum ist es absolut still. Nur ab und an nimmt man den Hauch des Windes wahr. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade ein winziger Teil von etwas bin, das weit über mich hinausreicht. Ich kann es nur schwer in Worte fassen, bitte verzeihen Sie meine philosophische Wortwahl, aber es hat in diesem Moment tatsächlich gerade etwas Metaphysisches. Im Kern ist es ein Gefühl des Staunens, das Besitz von mir ergreift. Einerseits über die Schönheit und die Ästhetik, andererseits aber auch über die Größe und die Erhabenheit der Natur. Hier oben wird mir plötzlich klar, wie bedeutungslos ich eigentlich bin. Ich spüre nämlich, ich bin der Natur völlig egal. Hier oben spiele ich einfach überhaupt keine Rolle. Keine Sorge, ich leide nicht unter nihilistischen Zwangsvorstellungen, aber es ist irgendwie entlastend, dass man mal keine Rolle spielt und keine Pflanze und kein Stein etwas von einem will. Friedrich Nietzsche sagt einmal, wir sind so gerne in der Natur, weil sie keine Meinung über uns hat. In einer Gesellschaft, in der sich heute so viel um das eigene Ego dreht, befreit einen die Natur wieder aus dieser Ich-Bezogenheit. In der Psychologie spricht man in diesem Zusammenhang von einer Verkleinerung des Selbst. Für einen ausgemachten Narzissten mag das eher eine Horrorvorstellung sein, aber für alle anderen hat es etwas Beruhigendes. Denn in dem Moment, in dem unser Ego plötzlich ganz klein wird, werden es auch viele unserer Probleme. Schließlich ist es geschafft. Ich erreiche den Gipfel. Wenn Sie das jetzt sehen könnten, ich strahle wie eine Bergziege. Aber nicht nur, weil ich mein Ziel erreicht habe, sondern weil ich belohnt werde mit einem atemberaubenden Blick. Vor mir öffnet sich ein märchenhaftes Tal wie eine aufgeschlagene Landkarte. Granit- und Kalkfelsen in verschiedenen Grautönen, dazwischen grün-braune Wiesen und saftiger Nadelwald, der sich die Hänge heraufschiebt. Rings um mich herum ragen unzählige Gipfel auf, die sich am Horizont verlieren. Nur ein junges Pärchen ist mit mir hier oben. Die beiden Verliebten sitzen schweigend nebeneinander. Vermutlich sind sie ähnlich ergriffen wie ich. Ich setze mich erstmal auf einen Stein und lasse alles auf mich wirken. Der Wind, der über die schroffen Scharten bläst, und der harzige Geruch von ein paar Zwergsträuchern und Alpenkräutern um mich herum. Die achtsame Wahrnehmung verursacht eine wohltuende Ruhe. Es ist ein Eintauchen in die Umgebung. Alles ist gut so, wie es gerade ist. Mein Gehirn assoziiert schon wieder. Mir fällt die Geschichte der japanischen Hofdame Sei Shonagon ein, die genau diese Form der heilsamen, achtsamen Wahrnehmung bereits um das Jahr 1000 nach Christus beschrieb. Sie lebte damals am Hof der damaligen Kaiserin Taishi in Kyoto und verfasste im Lauf ihres Lebens über 300 kurze Texte über ihre Eindrücke mit anderen Menschen am Hof und vor allem über viele profane und einfache, aber genau deswegen wunderschöne Naturbeobachtungen. So berichtet sie beispielsweise über den Glanz eines Tautropfens oder wie sich das Licht in einer Landschaft im Tagesverlauf wandelt und so weiter. In ihren Texten stellte sie die Dinge so dar, wie sie waren, ohne überhöhte Emotionen, ohne Aufforderung, feine Beobachtungen, die allesamt in wunderschöne Sprache flossen. Ihre Texte sammelte sie in einem Behälter aus Holz und Porzellan, das die Form eines Kopfkissens hatte. Jahrhunderte später wurde diese Sammlung gefunden und als Büchlein zusammengestellt. Unter der Bezeichnung Kopfkissenbuch wurde es weltberühmt. Es gibt das Buch bis heute. Aber bitte warten Sie mit Ihrer Bestellung noch, bis wir wieder im Tal sind. Hier oben würde es den achtsamen Moment zerstören. Außerdem gibt's hier eh kein WLAN. Atme nochmal tief durch, esse einen völlig verkrümelten Müsli-Riegel und trinke aus meiner Flasche. Nach einer halben Stunde denke ich mir, so ganz langsam sollte ich mich auf den Rückweg machen. Neben mir sitzt immer noch das Pärchen. Ihr Schweigen ist aber in ein Schmusen übergegangen. Ich schaue natürlich weg, aber ich freue mich für sie. Gemeinsam einen Gipfel zu erklimmen, schweißt zusammen und fördert tatsächlich auch das Gefühl von Verbundenheit. Und vielleicht ist das der Grund, warum sie sich ab und zu auch mal küssen. Zumindest bei Menschen, die gemeinsam Outdoor-Herausforderungen bewältigen, das Gefühl intensiver Nähe zu und das Hormon Oxytocin im Blut steigt an. Man fühlt sich dem anderen also verbundener, wenn man gemeinsam wandern war. Das könnten Sie clever ausnutzen, falls Sie sich bei einem bevorstehenden Heiratsantrag nicht ganz sicher sind, ob Ihr Partner mit einem entschlossenen Ja antworten wird. Machen Sie ihm Ihre Aufwartung also am besten am Gipfel, auf den Sie vorher gemeinsam gewandert sind. Das wird klappen, Sie werden sehen. Und mögliche Eheprobleme, die Ihnen im Tal bevorstehen, wirken von hier oben sehr klein. Ich wünsche dem Pärchen eine erfolgreiche Ehe und mache mich auf den Weg runter. Mein Weg führt über eine etwas andere Route als der Aufstieg, aber mein Gehirn ist nach wie vor im Panoramamodus. Leider wird meine Zerstreuung durch eine kleine irdische Sorge unterbrochen. Ich habe mir nämlich eine Blase entlang der Achillessehne gelaufen. Dummerweise habe ich den Fehler gemacht, meine neuen Schuhe vorher nicht etwas einzulaufen. Sie fühlten sich daher den ganzen Tag schon ein bisschen steif und eng an. Dabei erinnere ich mich an meinen Vater, der mir mal erzählte, es sei früher bei der Bundeswehr Sitte gewesen, in seine Stiefel zu urinieren, damit das Leder weich und geschmeidig wurde. Dadurch hätten die Soldaten Druckstellen beim Marschieren vermieden. Ganz falsch ist die Idee nicht. Urin enthält nämlich Harnstoff und Ammoniak, das Leder etwas quellen lässt und dadurch angenehm weich macht. Früher nannte man das Latrinengerbung, wenn man Tierhäute mit Urin auf diese Weise behandelte. Denken Sie das bitte, wenn Sie das nächste Mal auf einer alten Ledercouch sitzen. Aber aus so richtig viel Leder bestehen meine Wanderschuhe ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, ich lasse es also besser. Es könnte auch auf andere Bergtouristen etwas befremdlich wirken. Die beste Schmerztherapie ist sowieso die Natur selbst. Der Aufenthalt in den Bergen reduziert nämlich das Schmerzempfinden. Diese Beobachtung haben Wissenschaftler schon vor langer Zeit gemacht, aber bisher wusste man noch nicht genau, warum eigentlich. Ein Forschungsteam von der Universität Wien hat kürzlich möglicherweise die Antwort darauf gefunden. In ihrem Experiment malträtierten sie nämlich 49 unschuldige Probanden mit Elektroschocks, die schmerzhaft waren, während sich die Probanden verschiedene Videos ansahen, entweder von Naturlandschaften oder von Gebäuden und Büros, immer mit der jeweils passenden Geräuschkulisse unterlegt. Sobald die Probanden sich Naturvideos anschauten, also von Wald und Bergen, berichteten sie über geringere Schmerzen durch die Elektroschocks. Der Anblick von Bürogebäuden hatte diese schmerzlindernde Wirkung nicht. Das Besondere an der Studie war nun, dass die Forscher währenddessen auch die Hirntätigkeit ihrer Probanden in einem Kernspintomographen überwachen konnten. Und es zeigte sich, dass das Anschauen von Naturvideos nicht diejenigen Hirnregionen veränderte, die mit emotionaler Bewertung zu tun hatten, sondern stattdessen jene Areale, die die Schmerzreize bereits auf einer sehr, sehr frühen Stufe verarbeiten, wie beispielsweise der Thalamus. Natur senkt die Schmerzempfindung also vermutlich nicht deswegen, weil sie unsere Stimmung verbessert, sondern weil sie die Schmerzwahrnehmung reduziert, bevor uns die Schmerzreize maximal bewusst werden. Auf mich wirkt das plausibel. Zwar denke ich während meines Abstiegs ab und an die schmerzhafte Stelle am Fuß, aber die fantastische Landschaft bindet den größten Teil meiner Aufmerksamkeit. Und zwar so sehr, dass sich meine Wahrnehmung eigentlich fast die ganze Zeit auf etwas Lohnenswerteres richtet. Die Magie der Natur hilft über vieles hinweg. Wie sagte Hermann Hesse einmal so schön ironisch, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, besonders wenn er mit Blasen an den Füßen beginnt. Nach ein paar weiteren Kilometern erreiche ich wieder die Baumgrenze. Das letzte Stück entführt mich wieder in einen dichten Wald. Gut so, meine Sonnendosis habe ich heute mehr als erreicht. Während ich glücklich und ehrlich gesagt auch schon ein bisschen erschöpft dem Tal Schritt für Schritt näher komme, frage ich mich, warum ich eigentlich nicht öfter in die Berge gehe. Ich liebe sie doch so. Vielleicht liegt's an mir, ich raffe mich einfach zu wenig dazu auf. Aber ein bisschen liegt es auch daran, dass die Natur räumlich immer weiter wegrückt. Menschen müssen heute nämlich immer größere Strecken zurücklegen, um noch in ein echtes Stück wilde Natur eintauchen zu können. Und ich meine hier nicht den kleinen Stadtpark um die Ecke, in dem man abends mal kurz joggen geht. Ich meine große, zusammenhängende Landschaften, die vom Menschen weitgehend unberührt sind. Eine große Meta-Analyse, die weltweit 18 Studien aus Nordamerika, Mitteleuropa und Japan einschloss, konnte das vor kurzem belegen. Nach dieser Auswertung sind es heute weltweit im Schnitt mehr als 9 Kilometer, die Menschen brauchen, um in einen großen Wald, an einen naturbelassenen See oder auf einen Berg zu gelangen. In Deutschland sind es aufgrund der Verstädterung und der Zersiedlung unserer Landschaft mittlerweile sogar mehr als 20 Kilometer. Und weil die Natur zunehmend weiter entfernt liegt, suchen wir sie auch immer seltener auf. Natürlich nutzen wir sie nach wie vor touristisch. Das heißt, wir campen im Urlaub mal in den Dolomiten oder fahren an einem verlängerten Wochenende mal zum Skifahren im Winter. Aber darüber hinaus, seien wir ehrlich, im normalen Alltag spielt die Natur kaum noch eine Rolle. Etwa 90% der Menschen verbringen heute ihre Lebenszeit ganz überwiegend drinnen. Nach einer Untersuchung der Harvard School of Public Health verbringen fast alle Erwachsenen heutzutage bereits mehr Zeit in ihrem Auto als draußen in der Natur. Und jeder Sechste gab in einer weiteren Befragung unter 16.000 Menschen an, an einem ganz normalen Werktag im Büro oder in einem Betrieb so gut wie nie nach draußen zu gehen. Vom Gang zum Briefkasten oder Gassi gehen mit dem Hund vielleicht mal abgesehen. Manche Menschen sehen mehr Berge auf ihren Bildschirmschonern als im wirklichen Leben. Kurzum, obwohl wir im Rahmen von Klimaschutz ohne jeden Zweifel immer mehr über die Natur reden, rückt der Mensch im Alltag immer weiter weg von ihr. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum sich bei vielen immer noch kein allzu starkes Bewusstsein für ihren Schutz entwickelt hat obwohl sie auf Instagram Betroffenheits- und Empörungsbeiträge über den Klimawandel posten und teilen. Im Internet und Fernsehen ist die Natur ein riesiges Thema, aber im wahren Leben gerät sie vielfach aus dem Auge und damit aus dem Sinn. Ich kehre auf den Parkplatz zurück. Körperlich fühle ich mich auf eine angenehme Weise müde, aber innerlich total erfrischt und irgendwie aufgeräumt. Der österreichische Dichter Ernst Ferstl sagte einmal, die mit Abstand beste Nervenheilanstalt ist die freie Natur. Und als Psychiater möchte ich da ergänzen, aus dieser Anstalt will man ausnahmsweise gar nicht mehr raus. Ob ich nach meiner Wanderung jetzt psychisch gesünder bin, das weiß ich nicht. Das muss meine Frau entscheiden, wenn sie mich später in Empfang nimmt und diagnostisch beurteilt. Aber wenn sie meinen Strahlen sieht, dann spürt sie immer gleich, wie glücklich ich bin. Mit etwas Wehmut, aber gleichzeitiger Vorfreude auf das nächste Mal, blicke ich nochmal den Hang hinauf. Die Sonne taucht mittlerweile alles in ein dunkles Goldgelb. Es wird merklich kühler, der Tag neigt sich dem Abend. Ihr lieben Berge, ich werde bald wiederkommen, sage ich mir. Und das kann ich auch, denn sie werden Gott sei Dank noch lange da sein und mich bestimmt auch in Zukunft verzaubern, vorausgesetzt wir Menschen schaffen es, diese einzigartige Landschaft zu erhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen so sehr, dass Sie mich auf dieser Wanderung begleitet haben. Möglicherweise haben Sie jetzt sogar Lust, direkt am Wochenende mal selbst loszulaufen, dann vielleicht sogar ganz ohne psychiatrischen Audioguide im Ohr. Ich hätte übrigens auch ein paar mittlerweile recht gut eingelaufene Schuhe für Sie. Und aus urologischer Sicht sind Sie auch noch vollständig sauber. Das schwöre ich beim Gipfelkreuz. Wenn Sie es tun, dann lassen Sie den Zauber der Berge auf sich wirken. Lassen Sie Ihren Gedanken und Gefühlen im wahrsten Wortsinn freien Lauf. Und Sie werden sehen, die äußere Bewegung fördert die innere Bewegung. Schweifen Sie, träumen Sie, machen Sie Ihr Denken weit. Mit etwas Glück kommt Ihnen ein guter Gedanke, der vielleicht in Ihrem Leben etwas verändert oder selbiges bereichert. Ob Sie bei Ihrem Ausflug Gott näher rücken werden, kann ich Ihnen nicht garantieren. Rechnen Sie vorsichtshalber auch nicht damit, dass er Ihnen Tontafeln mit 10 neuen Geboten übergeben wird. Aber was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass Sie ins Staunen kommen und ein Gefühl von Verbundenheit mit etwas Größerem empfinden werden, wenn Sie sich darauf einlassen. Das verkleinert auf eine heilsame Weise das Ego. Und in einer Welt, in der wir uns heute so unglaublich viel um uns selbst drehen, ist genau das der größte Abstand, den wir gewinnen können. Das ist es, das unser Stress reduziert und einen Teil der Schmerzen in unserem Leben lindert. Ich hoffe jedenfalls, ich habe Ihnen durch unsere kleine gemeinsame Wanderung etwas, sagen wir mal, ins Gedächtnis rufen dürfen, an das ich mich selbst auch immer wieder erinnern möchte. Bergwandern ist weitaus mehr als eine schnelle Ablenkung beim Apfelstrudel auf einer Almhütte. Es gehört natürlich auch dazu, das ist doch klar. Aber eigentlich geht es um eine Neuausrichtung der eigenen Aufmerksamkeit, die heute oftmals so fehlgeleitet ist. Weg von kleinkarierten Sorgen und Nöten, die uns unnötig aufwühlen, zu einer ganzheitlichen Draufsicht des Lebens, mit der Chance auf kreative Lösungen. Es ist dieses Denken im Panorama, das uns aus gedanklichen Tälern befreit und mit etwas Glück innere Gipfel erklimmen lässt. Und falls jemand Ihrer schönen Idee, am Wochenende einen Berg zu besteigen, verständnislos entgegnet, indem er sagt, warum fährst du denn schon wieder in die Berge, die kennst du doch schon alle, dann antworten Sie so, wie es einmal ein alter Bergführer tat. Man steigt nicht nur auf einen Berg, um Neues zu sehen. Manchmal macht man es, um sich selbst wiederzufinden.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.
Kennst du schon die Bodyguard-Box-Springmatratze von bet1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. 2 Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang probeschlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de gibt es bereits ab 333 €.